In unserer Predigtreihe im ersten Buch Mose kommen wir heute zu einem Kapitel, das sehr spannend ist und das man sehr gerne überliest. Nun, spätestens nachdem ihr das Wochenblatt in den Händen haltet und reingeschaut habt, wisst ihr, worum es heute geht. Nämlich um 1. Mose 5. Und wahrscheinlich habt ihr die Grafik schon gesehen, ja, mit den vielen Menschen, die gelebt und gestorben sind. Und ihr dachtet, wie um alles in der Welt kann man darüber predigen? Aber wir werden feststellen, dass Gottes Wort ist, selbst wenn es Chronologie enthält. Nun, das fünfte Kapitel im ersten Buch Mose behandelt das Geschlechtsregister von Adam bis Noah. Und diese Woche hat mich tatsächlich jemand gefragt, ob wir darüber predigen oder ob wir das Kapitel einfach überspringen und gleich zu 1. Mose 6 zur Sintflut gehen. Aber dieses Kapitel ist unglaublich nahrhaft und reichhaltig. Und ich hoffe, ihr seid am Ende, wenn wir es durchgearbeitet haben, genauso begeistert, auch wenn hier sehr viel Chronologie und Geschichte vorkommt. Dieses Kapitel ist ein düsteres Kapitel, weil jedes Leben mit dem Tod endet. Nun, bei jedem Mann, mit Ausnahme von Henoch, heißt es in diesem Kapitel, und das ist der Refrain, der sich durch das ganze Kapitel durchzieht. Es heißt, er lebte so und so viele Jahre, zeugte einen Sohn, lebte so und so viele Jahre, zeugte weitere Söhne und Töchter, und er starb. In diesem Kapitel sieht man, dass der Tod regiert. Paulus, er formuliert es sehr treffend in Römer 5, Vers 14, wo er sagt, der Tod herrschte von Adam bis Mose, auch über alle die, die ohne Gesetz gesündigt haben. Ja, und er bezieht sich auf diese Zeit und auch die Zeit, die dann später noch kommt. Ja, Gott hat im Garten Eden wirklich die Wahrheit gesagt, nämlich Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot führt zum Tod. Bei jedem, bei Adam, bei jedem Menschen, auch bei dir und bei mir. Und dieses Kapitel hat eine wirklich deprimierende Melodie. Also man könnte sagen, molliger wie Moll, also hoch 10. Und gleichzeitig sehen wir, dass es Hoffnung gibt. Nun, dieses Kapitel beschreibt das, was das Buch Prediger in gewisser Weise zusammenfasst, nämlich alles ist nichtig, alles ist sinnlos. In diesem Kapitel sehen wir das, was der Prediger später im Buch Prediger feststellt. Der Mensch kommt, der Mensch geht. Und was ist der Sinn davon? Ein Geschlecht kommt und das andere vergeht. Rechtfertigen all die Mühen und alle Beschwerden das Leben? Wozu um alles in der Welt ist das gut, wenn wir sowieso alle sterben und nicht mehr hier sind? Nun, dieses Kapitel könnt ihr euch vorstellen, es ist wie ein Spaziergang über den Friedhof. Und zwar weniger bei leuchtend strahler Sonne, sondern eher, wenn es richtig regnet und düster ist und wolkig ist. Weil jeder Abschnitt über eine Person ist wie ein Grabstein, der dich daran erinnert, diese Person ist gestorben und sie liegt hier begraben. Nun, aber diese trostlose Monotonie, die man denkt, die auf einem Friedhof herrscht, die wird dreimal unterbrochen. Und zwar Mose unterbricht sie bewusst dreimal. Das erste Mal bei Adam und Seth, das zweite Mal bei Henoch und das dritte Mal bei Lamech, dem Vater von Noah. Und genauso wie die Sonne mit zwischen dunklen Regenwolken hindurch leuchtet und manchmal so richtig hell scheint. Nun, so werden wir sehen, dass der Glaube diese düstere Monotonie eines nichtigen, eines sinnlosen Lebens durchbricht und dir und mir eine lebendige Hoffnung gibt, wenn du glaubst. Nun, was ist diese lebendige Hoffnung? Wir werden es gleich sehen. Was ist die lebendige Hoffnung bei Adam, bei Seth, bei Lamech, bei Noah? Bei Henoch, es ist der Messias. Und das ganze Kapitel weist auf den Messias. Nun, das ganze Kapitel ist wie eine Kompassnadel. Ihr wisst, eine Kompassnadel, die zeigt immer in Norden. Ja? Und genauso ist dieses Kapitel, es ist wie eine Kompassnadel, die ganze Zeit auf Christus zeigt. In allem. Und zwar, es beginnt mit dem Geschlechtsregister. Dieses Geschlechtsregister, das wir uns in 1. Mose anschauen, das ist anders, in 1. Mose 5, ist anders wie auf der letzten Seite, in 1. Mose 4, das von Kain. Dort sehen wir keine Jahreszahlen. Dieses Geschlechtsregister ist anders wie das Geschlechtsregister, das nachher kommt und über Ham und Japhet spricht. Dieses Geschlechtsregister, das wir uns anschauen in 1. Mose 5, es hat Jahreszahlen, es hat Chronologien, es hat noch mehr Infos, weil diese Menschen auf Jesus warten, auf den Messias. Und dann weist der Glaube von Henoch darauf hin, die Entrückung, die lebendige Hoffnung von Lamech, dem Vater von Noahs. Herr Mose, er will uns unsere Aufmerksamkeit in diesem Kapitel nicht auf die Trostlosigkeit wenden, sondern er will unsere Aufmerksamkeit, man könnte sagen, auf die Sonne richten, die über den Wolken scheint. Und jeder, der schon mal geflogen ist, der weiß, selbst wenn du im prasselnden Regen mit dem Flugzeug starten solltest und es regnet, alles ist trüb und grau in grau, nun, das Flugzeug kommt über die Wolken und da scheint die Sonne. Und genau das will Mose mit diesem Kapitel hier tun. Das Leben unter der Sonne ist so bewölkt, wie der Prediger es schreibt, so düster und trostlos. Aber er will uns die große Perspektive geben, die lebendige Hoffnung. Es gibt eine inmitten von aller Monotonie, inmitten von aller Trostlosigkeit, inmitten von diesem Friedhof voller Sterbenden. Nun, der Titel der Predigt ist eine lebendige Hoffnung in einem nichtigen Leben. Und wir werden sehen, dass diese lebendige Hoffnung eines Gläubigen Zielrichtung gibt. Und zwar der Gläubige, er weiß, wofür er lebt, nämlich er lebt für Gott. Und der Gläubige kann sogar das Leben genießen. Wir werden sehen, dass diese lebendige Hoffnung des Gläubigen zu einem Wandel mit Gott führt. Und dass diese lebendige Hoffnung eines Gläubigen erwartet, dass der Fluch der Sünde aufgehoben wird. Nun lasst uns starten mit den ersten Versen. Und ich möchte die ersten 18 Verse durchlesen. Und wir beginnen und werden uns anschauen, dass der Glaube, die lebendige Hoffnung zu einem Leben führt, das mit Gott lebt und das seinen Segen genießt. 1. Mose Kapitel 5 ab Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als er sie schuf. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bild. Und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre. Und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Und Seth lebte, nachdem er den Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre und er starb. Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 915 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Enoschs betrug 905 Jahre und er starb. Und Kenan lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalalel gezeugt hatte, noch 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre und er starb. Und Mahalalel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared Und Mahalalel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Mahalalels betrug 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte 162 Jahre, da zeugte er den Henoch. Und Jared lebte, nachdem er den Henoch gezeugt hatte, noch 800 Jahre, zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und soweit erstmal. Unser Kapitel beginnt mit den Worten, dies ist das Buch der Geschichte von Adam. Und hier dieser Begriff Geschichte, den hatten wir uns schon zu Beginn von 1. Mose angesehen. Es ist das hebräische Wort Toledot. Und es bedeutet die Geschichte, die niedergeschrieben wurde. Ja, es ist, man könnte sagen, die Kapiteleinteilung, die Mose in 1. Mose vorgibt. Das hatten wir schon in Kapitel 2, Vers 4. Da heißt es, dies ist die Geschichte, ja, Toledot von Himmel und Erde. Nun ist das zweite Kapitel, 5, Vers 1, dies ist die Geschichte von Adam. Und bei Mose hört die Kapiteleinteilung in Kapitel 6 nicht auf, sondern sie geht ein bisschen weiter bis 6, Vers 9. Und dort erst kommt sein nächstes Kapitel, wo er sagt, dies ist die Geschichte Toledot, der Söhne Noahs und so weiter. Und dann Kapitel 11, die Geschichte Sams und so weiter. Aber diesmal ist in dieser Formulierung etwas anderes. Es heißt hier, dies ist das Buch der Geschichte. Das kommt ansonsten in allen anderen Toledots nicht vor. Nun, das hebräische Wort bedeutet, dies ist das Schriftstück oder das Dokument. Und man könnte auch sagen, dies ist der schriftliche Bericht von Adam und seinen Nachkommen. Es ist gut möglich, dass Noah ein Buch mit in die Arche genommen hat, und zwar ein Buch, in dem alle Geschlechtsregister aufgeschrieben und niedergeschrieben wurden von Adam bis Noah. Und es ist gut möglich, dass es Mose vorlag, als er nun 1. bis 5. Mose niedergeschrieben hat. Es fällt auf, dass hier alle Angaben sehr detailliert sind. Nun, mit diesem Kapitel will Mose sehr sorgfältig und chronologisch die Abfolge von Adam bis Noah weitergeben. Nun, die Geschlechtsregister waren den Juden sehr wichtig, weil sie erwarteten den Messias, ja, den Schlangenzertreter, den Nachkommen der Frau. Und deswegen wurde sehr präzise Buch geführt über diese Linie, von der Messias kommen sollte. Nun, die erste Abweichung von diesem Refrain, er lebt, er zeugt und er stirbt, die erste Abweichung finden wir in den ersten drei Versen bei Adam und Seth. Nun, Mose will etwas deutlich machen. Schaut nochmal in Vers 1 hinein. Es heißt dort, an dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich, als Mann und Frau schuf er sie und er segnet sie. Nun, Mose knüpft hier an den Anfang an, an 1. Mose 1, Vers 27, der Mensch ist Abbild Gottes. Und ihr erinnert euch noch, was bedeutet es, dass der Mensch Abbild Gottes ist? Du und ich. Ja, Gott gab uns eine Persönlichkeit. Der Mensch kann denken, kann planen. Gott gab die Menschen Eigenschaften, einen Körper, Verstand, Willenskraft, Emotionen, ein Gewissen. Ja, der Mensch ist das Kunstwerk Gottes. Der Mensch hat die höchste Ehre, die es gibt. Nun, auch wenn der mineralische Wert des Menschen bei knapp 5,50 Euro liegt, wenn er stirbt und zerfällt, das ist nicht viel, liegt der Wert dieses Kunstwerks, der ist so hoch, dass der teuerste Preis des Universums dafür bezahlt wurde. Und zwar Christus starb. So kostbar ist das Abbild Gottes. Der Mensch, er soll Gott reflektieren, wie deine Reflektoren am Fahrrad Licht widerspiegeln. Beide, Mann und Frau, sind Abbild Gottes. Das ist deine Zweckbestimmung. Dafür sollst du leben. Das ist dein Sinn im Leben. Dein Ziel, nämlich Gott zu reflektieren. Und dann passiert dieses Desaster in 1. Mose 3. Adam sündigt. Und Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und nun hält der Tod Einzug im Leben von Adam, in jedem Bereich. Und es betrifft die Gemeinschaft mit Gott. Adam fliegt raus. Er wird aus dem Garten Eden rausgeworfen, also Eva auch. Ja, die Sünde bringt, man könnte sagen, den Geruch des Todes in dieses Leben hinein. Und ich habe im Krankenhaus mit vielen Gerüchen zu tun gehabt. Ich glaube, der schlimmste Geruch von allen ist abgestorbenes Fleisch. Das nennt man Nekrose. Ja, das riecht man in jeder Wunde. Und das ist einer dieser fürchterlichsten Gerüche. Es ist fast noch schlimmer wie im OP, wenn irgendwas gemacht wird. Abgestorbenes Fleisch, das stinkt und es ist wie ein Mief in der Nase. Und dieser Geruch des Todes breitet sich im gesamten Leben, in jedem Bereich Adams aus, in jede Beziehung. Diese Sünde bringt Schmerz und Leid und Dornen und Disteln. Und jetzt schau den Vers 3. In Vers 3 heißt es, Adam war 130 Jahre alt, als sie einen Sohn zeugte. Und nun will Mose etwas betonen und er sagt, Adam zeugt einen Sohn ihm selbst gleich, nach seinem Bild. Das heißt, Seth ist in gewisser Maßen noch im Bild Gottes, aber er ist nun in Adams Bild. Was bedeutet das? Mose macht deutlich, dass Adam diese gefallene Natur, diesen Geruch des Todes an seinen Sohn weitergibt. Genauso wie bei Adam jeder Bereich des Lebens von der Sünde infiziert ist, genauso ist bei seinem Sohn Seth jeder Bereich infiziert. Und es endet schlussendlich damit, dass Seth in Vers 8 lesen wir davon, dass er stirbt, genauso wie Adam. Nun, die Bibel nennt das Erbsünde. Die Sünde wird weiter vererbt und du kannst es aus der DNA nicht herausnehmen. Ist unmöglich. Und weil die Sünde weiter vererbt wird an jede nächste Generation, wird auch der Lohn der Sünde, nämlich der Tod, dieser Geruch des Todes, weiter vererbt. Paulus sagt in Römer 5, Vers 12, sehr zutreffend, der Tod ist zu allen Menschen hingelangt. Jeder Mensch wird mit diesem Geruch des Todes geboren. So quietschfidel er ist, so laut er schreien kann, so süß er auch ist. Aber dieser Geruch des Todes haftet uns an. Jedes neugeborene Kind, das das Licht der Welt erblickt, wird so geboren. Jenseits von Eden, als Feind Gottes mit diesem Geruch des Todes. Wir sündigen, weil wir als Sünder geboren werden. Und im nächsten Kapitel, in 1. Mose 6, Vers 5, da fasst Gott es so treffend zusammen, dann in der nächsten Predigt, wo Gott sagt, die Bosheit des Menschen ist so groß geworden. Alles Trachten, alle Gesinnungen des Herzens sind nur böse den ganzen Tag. Nun, Adam wurde geschaffen, um Gott wieder zu spiegeln. Der ist gefallen. Und Adam zeugt nun einen Sohn, der auch diesen Geruch des Todes hat. In seinem Bild. Und dieser Geruch des Todes wird von Generation zu Generation weitergegeben. Und du und ich und jeder, der hier ist, wir sind keine Ausnahme davon. Diesen Geruch des Todes trägst du mit dir herum. Und vermutlich kannst du diesen Gestank der Sünde in deinem Leben manchmal selbst gar nicht mehr ertragen. Und es wirkt alles bei dir hoch. Diese Sündhaftigkeit. Und weißt du was? Es gibt kein Parfum, das so gut ist, diesen Gestank der Sünde zu übertünchen. Es gibt nur einen, der diesen Gestank wegnehmen kann, der davon befreien kann. Und das ist Christus. Er kann dich von der Strafe der Sünde befreien. Er kann dich von der Macht der Sünde befreien. Und er wird dich eines Tages auch von der Gegenwart der Sünde befreien. Und deswegen ist die ganze Kompassnadel in diesem Kapitel sie zeigt auf Christus. Die ganze Zeit. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Und ein Gläubiger, er lebt mit diesem Zweck vor Augen. Er lebt in dieser Realität. Die Realität ist nicht, der Mensch wird neutral geboren. Die Realität ist nicht, ein Kind ist im Kern gut. Die Realität ist nicht, wir brauchen nur ein wenig unsere Gesellschaft zu verbessern und alles ist gut. Nein, wenn du das glaubst, dann lebst du in einer falschen Realität. Du lebst zwar mit den Füßen hier in der Welt, aber du bist im falschen Weltbild. Nun, wir müssen verstehen, woher alle Probleme des Menschen kommen. Was ist die wirkliche Realität? Das größte Problem der Menschheit ist nicht die Gesellschaft. Das größte Problem ist nicht der Klimawandel. Das größte Problem ist auch nicht die Armut und die Ungleichheit. Das größte Problem ist nicht die Korruption. Das größte Problem ist nicht, wer an der Spitze der Regierung sitzt. Nein, nein, das größte Problem ist dieser Geruch des Todes, die Sünde, die jedem Menschen anhaftet. Das ist die wirkliche Realität. Und sie wird von Generation zu Generation weitergegeben. Es gibt kein Parfum, es gibt nur eine Rettung. Die heißt Christus. Und daran erinnern wir uns nachher, wenn wir das Abendmahl feiern. Nun, wenn ihr habt sicherlich aufmerksam zugehört, während wir diese Verse gelesen haben. Und dann sticht etwas heraus. Ihr habt in Vers 5 gelesen, die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Die ganze Lebenszeit Seths betrug 912 Jahre, Enosch 905 Jahre, Kenan 910 Jahre, Mahalalel, nun der ist ein bisschen früher gestorben, 895 Jahre, Jared 962 Jahre. Nun, was ist nicht normal? Was sticht völlig ins Auge? Das ist ziemlich lang, oder? 930 Jahre, 960, oder? Nun, wenn jemand heute 90 Jahre alt wird, ist das schon ein langes Leben, aber 900 Jahre! Nun, haben Menschen damals wirklich so lange gelebt? Nun, seit Jahrtausenden ringen Apologeten mit dieser Frage. Und sie haben unterschiedliche Erklärungsversuche. Manche sagen, es waren andere Zeitperioden. Ja, ein Jahr war nicht 12 Monate, sondern es war einfach eine andere Zeitepoche. Ja, nimm einfach ein Jahr für einen Monat und dann wären wir schon fast beinahe bei der Alterserwartung, die wir haben. Nun, nein, nein. Diese Zahlen sind echte Jahreszahlen. Woher können wir das wissen? Nun, wenn ihr euch erinnert, wir hatten ganz am Anfang an Tag 4 hatten wir gesehen, dass Gott die Himmelslichter inmitten der Ausdehnung hineinsetzt. Also die Sonne, den Mond und alle Sterne. Und unter anderem wird ein Zweck genannt. Warum platziert Gott die da mitten hinein? Und es heißt dort, damit wir Menschen Zeiten, Tage und Jahre bestimmen können. Nun, Gott wollte, dass wir Monate und Tage und Jahre definieren können. Und ein Jahr ist ein Jahr. Gott ist ein Gott der Zeit. Unser Gott ist ein Gott der Geschichte. Unser Gott ist ein Gott der Chronologie. Das heißt, er lässt sich nachprüfen. Er handelt in der Zeit. Und die Archäologie, die hat in der Vergangenheit unzählige Male bestätigt, dass das, was die Schrift sagt, wirklich wahr ist. Und wer da gerne ein bisschen weiter studieren will, im Januar bietet das EBDC ein Seminar an über die Glaubwürdigkeit der Schrift. Und das ist so großartig. Ja, warum können wir der Schrift vertrauen? Ist sie glaubwürdig? Absolut. Auch mit dem, was sie hier in diesem Kapitel sagt. Nun, vielleicht kennt ihr ein oder andere Flavius Josephus. Er war ein jüdischer Historiker des ersten Jahrhunderts, hat in der Zeit Jesu gelebt, hat sogar einige Sätze über ihn geschrieben, aber er war nicht gläubig. Ja, er ist dann später im jüdischen Krieg zu den Römern übergelaufen, hat sich ergeben. Er schreibt auf apologetische Art und Weise, könnte man sagen, erzählt er das Alte Testament nach. Also alles, von 1. Mose bis Malachi. Alles gibt er wieder und kommentiert es so ein bisschen. Also nicht inspiriert, ja, sondern es ist mehr so, er verteidigt den jüdischen Glauben gegenüber den Griechen und den Römern. Und in diesem, also über diesen Abschnitt, den er liest, über diese lange Lebensspanne dieser Menschen, schreibt er Folgendes. Ich habe ein längeres Zitat eingeblendet. Und er sagt Folgendes. Ja, er argumentiert für den jüdischen Glauben. Nun habe ich als Zeuge für das, was ich gesagt habe, und er meint damit diese langen Lebenszeiten, ja, dass jemand 900, er zählt die alle auf, wie lange sie gelebt haben. Für das, was ich gesagt habe, all diejenigen, die Altertumsgeschichte geschrieben haben. Und er zählt auf, wer alles, sowohl unter den Griechen als auch unter den Barbaren. Barbaren waren diejenigen, die primitiv, ungebildet, weltkriegerisch waren, also alle Nicht-Griechen. Und dann sagt er, denn auch Maneto, der die ägyptische Geschichte schrieb, und Berosus, der die chaldäischen Denkmäler sammelte, und Mochus und Hestieus, also der ist wirklich schwer zu buchstabieren, Hestius und außer diesen Hieronymus, der Ägypter, und diejenigen, die die phönizische Geschichte verfassten, stimmen dem zu, was ich hier sage. Nämlich, dass die Menschen wirklich so lange gelebt haben. Und dann heißt es, und dann zählt er noch andere auf. Und er sagt, auch Hesiod und Hekateus, Helanicus und Akusilais, was auch immer. Und außer diesen berichtet Epaphoros und Nikolaus, nun kommen wir zum Eigentlichen, dass die Alten 1000 Jahre lebten. Okay. Nun, der ganze Punkt dabei ist, er macht deutlich und sagt, hey, ich habe hier so viele alte Geschichtsschreiber, die ganzen Geschichtsschreiber der Ägypter, der Griechen, der Barbaren, der Chaldäer, der Phönizier. Sie alle bestätigen und sagen, dass die Menschen damals so lange gelebt haben. Und dann sagt er, nun, Josephus, der ringt auch damit, ja, die sogenannte Wissenschaft in Josephus' Zeit belächelt auch jemanden, der sagt, Menschen haben 950 Jahre gelebt. Und deswegen fügt Josephus den letzten Satz noch hinzu. Und er sagt, aber was diese Dinge angeht, so möge jeder sie betrachten, wie er es für richtig hält. In anderen Worten, hier sind so viele Belege, du kannst es glauben oder nicht glauben. Nun, wenn du gläubig bist, dann musst du es glauben, weil es Gottes Wort sagt, dass diese Menschen so gelebt haben. Archäologen haben eine sumerische Königsliste gefunden, die von einer weltweiten Flut berichtet. Und in dieser sumerischen, das war dort in Ur, wo Abraham gelebt hat, da werden Könige genannt, die vor und nach der Sintflut gelebt haben. Und die Lebensspanne der Könige vor der Sintflut bestätigen, dass sie so lange gelebt haben. Nun, okay, wir gehen davon aus, sie haben 900 Jahre gelebt, nicht weil die alles bestätigen, sondern weil Gottes Wort es sagt. Nun, wie ist es möglich, dass man so lange lebt? Nun, wer das herausfindet, der hat nicht nur für seine Doktorarbeit ausgesorgt, sondern für den Rest seines Lebens. Der wird ein reicher Mann, wenn er herausfindet, wie war es möglich, 969 Jahre zu leben. Aber offensichtlich hängt so einiges mit der Sintflut zusammen. Ihr habt eure Grafik im Wochenblatt alle, nicht wahr? Und wenn ihr einfach nur einen Blick hineinwerft, dann werdet ihr feststellen, dass die Menschen nach der Sintflut wesentlich kürzer gelebt haben. Es ist gut möglich, dass es mehrere Faktoren waren, die den Alterungsprozess vor der Sintflut verlangsamt haben. Ja, vielleicht war es die Zellteilung, vielleicht war es die Ernährung, vielleicht war es die DNA. Das Erbgut wird auf jeden Fall immer schlechter. Vielleicht hing es mit der kosmischen Strahlung zusammen, Krankheiten, was auch immer. Es waren sicherlich mehrere Dinge, aber Menschen haben länger gelebt. Und nach der Sintflut sind sie schneller gealtert. Nun, wir haben gesehen, bisher ein Gläubiger mit einer lebendigen Hoffnung, er lebt für Gott und er reflektiert Gott. Aber das ist noch nicht alles. Mose, er geht hier weiter und er sagt, er genießt Gott. Nun, nach diesem düsteren Kapitel des Sündenfalls, bevor man diesen Friedhof betritt und in gewisser Weise nur Monotonie sieht und nur Nichtigkeit und Sinnlosigkeit und überall nur Grabsteine herumliegen. Bevor man diesen Friedhof betritt, will Mose in gewisser Weise sicherstellen, bevor du auf den Friedhof gehst, lies, was über dem Torbogen steht, der in den Friedhof hineingeht. Und das tut er in Vers 1 und Vers 2. Er sagt, Gott schuf den Menschen ihm ähnlich, das hatten wir schon gesehen, er gibt das Ziel. Und dann Vers 2 sagt er, und Gott segnete den Menschen. Gott, bevor Mose hier mit diesem düsteren Kapitel beginnt, ja, mit all diesen Grabsteinen, sagt er, hey, nur noch mal zur Erinnerung, der Mensch ist unter dem Segen Gottes, auch wenn der Fluch da ist. Obwohl der Fluch des Sündenfalls die Welt regiert, ist der Segen Gottes nicht aufgehoben. Nun, auch in einer gefallenen Welt, auch in einem nichtigen Leben, stehst du unter dem Segen Gottes, wenn du so funktionierst, wie Gott es geplant hat. Wir hatten bereits in Kapitel 1 und dann Kapitel 2 gesehen, was bedeutet eigentlich Segen? Ja, Segen bedeutet, so zu funktionieren, wie Gott es sich gedacht hat, wie Gott es geplant hat. Wir sehen, Gott segnet die Tiere, Gott segnet den Menschen, Gott segnet sogar den siebten Tag als Ruhetag. Ja, wie kann er einen siebten Tag segnen? Nun, er soll so funktionieren, wie Gott sich das gedacht hat. Das heißt, auch in einer Welt, wo der Fluch regiert, wo wir leben. In einer Welt, wo alles nichtig ist, wo alles ein Haschen nach Wind ist. In einer Welt, die mehr einem Friedhof gleicht wie dem Garten Eden, kannst du Gottes Segen genießen. Nun, wie? Wenn du so funktionierst, wie Gott es geplant hat, dann erntest du Segen. Dann kannst du den Segen der Ehe genießen. Dann kannst du die alltäglichen Dinge des Lebens genießen. Das wird dir zum Wohlergehen dienen. Und das Buch Prediger, es beschreibt diese Frustration. Das Leben kommt und das Leben geht. Das ist ein wiederkehrender Kreislauf. Was ist der Sinn von dem Ganzen? Salomo hat alles ausprobiert, wonach Menschen heute und in jeder Zeit gestrebt haben. Salomo hat ausprobiert, Sinn in Arbeit, Geld und Reichtum zu finden. Salomo hat ausprobiert, Sinn in Macht und Einfluss zu finden. Salomo hat ausprobiert, Sinn in Genuss zu finden. Alles, was das Herz begehrt, in Sinnlichkeit und Sex und alles. Salomo hat versucht, Sinn in Kunst zu finden, Sinn in Weisheit zu finden. Und er stellt fest, nichts stillt die Sehnsucht der Seele nach Gott. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Erde dreht sich weiter, eine Generation kommt, die andere geht. Alles bleibt, wie es war. Es gibt nichts Bleibendes unter der Sonne. Auf jedem Grabstein könnte dasselbe stehen. Er lebte, er bekam diesen Sohn, dann bekam er noch weitere Söhne und Töchter und er starb. Nun, beinahe, dieser Satz würde beinahe auf jedes Leben zutreffen. Auf jeden Fall der letzte und er starb. Und das Buch Prediger, es fasst die Summe aller Lehre in Kapitel 12 zusammen. Und dort sagt Salomo, höre die Summe von allem. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Aber dann sagt er auch im Kapitel vorher, freu dich, lass dein Herz fröhlich sein, aber wisse über alles, dass der Herr ein Urteil sprechen wird. Denn der Mensch geht in sein ewiges Haus. Ja, der Mensch ist nur hier kurzfristig da über diese Erde und dann läuft er in sein ewiges Zuhause. Und dann sagt Salomo, gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Nun, Mose, bevor wir den Friedhof hier betreten, will er sicherstellen und sagen, du kannst den Segen Gottes in einer gefallenen Schöpfung, in einem nichtigen Leben genießen. Aber trenne niemals Gott von dem Segen. Ja, manchmal tun Christen das. Sie trennen Gott von dem Segen und sie laufen herum mit traurigen Gesichtern. Eigentlich sind traurige Christen ein Widerspruch in sich selbst. Das ist so wie trauriges Lachen. Nun, wer kann traurig lachen? Oder wie ein bewölkter Sonnentag. Oder wie ein trockener Regen. Ja, das ist ein Widerspruch in sich selbst. Das gibt es nicht. Trenne weder Gott von dem Segen, noch trenne den Segen von Gott. Nun, wer den Segen wichtiger hält als Gott, und das nennt die Bibel ganz einfach Götzendienst. Wem irgendetwas wichtiger ist wie Gott. Nun gehen wir weiter und wir kommen nun zu einem Mann, bei dem etwas anderes auf dem Grabstein steht. Genau genommen müsste man sagen, bei ihm steht gar nichts auf dem Grabstein, denn er hat gar keinen Grabstein. Nun, bisher haben wir gesehen, die letzten Worte von jedem Menschen bisher waren, seine ganze Lebenszeit betrug Punkt, 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 Jahre und er starb. Und nun kommt die zweite Unterbrechung. Und zwar Henoch. Zweite Unterbrechung in dieser trostlosen Monotonie des nichtigen Lebens. Ein Gläubiger mit einer lebendigen Hoffnung, er wandelt mit Gott. Lasst uns die Verse 21 bis 24 lesen. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Das kann man sich gut merken, so viele Tage, wie es Jahr hat. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Nun, in diesen Versen wird zweimal über Henoch gesagt, Henoch wandelte mit Gott. Das beschreibt einfach eine Beziehung des Gläubigen zu Gott. Wir hatten in 1. Mose Kapitel 4 am Ende bereits gesehen, Erik hatte darüber gepredigt, bei der Geburt von Enoch fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Nun, ich denke nicht, dass man da das erste Mal gebetet hat, weil wir sehen, dass Kain und Abel Gott bereits schon Opfer dargebracht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich darauf bezieht, dass Menschen gemeinsam, so wie wir Sonntagmorgen als ganze Gemeinde Gott anbeten, dass auch damals und wahrscheinlich nach der Geburt von Enoch fing man an, sowas wie gemeinschaftlich Gott anzubeten. Wir werden nachher sehen, es gab immer Gläubige, auch vor der Sintflut, die sich irgendwo irgendwie versammelt haben, um Gott zu ehren. Ja, über Noah werden dieselben Worte gebraucht. Kapitel 6, Vers 9. Noah wandelte mit Gott. Und dann wird über Abraham gesagt, wandle vor mir, sagt Gott zu Abraham. Über Hiskia wird gesagt, er wandelte vor dem Herrn. In Micha wird derselbe Ausdruck gebraucht. Es ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, demütig wandeln mit deinem Gott. Er sagt, wandeln mit deinem Gott. Das ist, was Henoch getan hat. Und wir finden diese Begrifflichkeiten auch im Neuen Testament, im Kolosserbrief, hatten wir schon, ja. Paulus sagt, damit ihr des Herrn würdig wandelt. Oder Kapitel 2, Vers 6 hatten wir auch schon. Wie ihr nun Christus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Henoch, er wandelte mit Gott. Nun, erinnere dich an einen tollen Spaziergang, den du hattest. Vielleicht den ersten Spaziergang mit dem, der später dein Ehepartner geworden ist. Nun, wo seid ihr herumgelaufen? Ja, vielleicht war es ein schön angelegter Park, vielleicht war es ein Garten mit hübschen Blumen, ein Rosengarten, vielleicht war es eine malerische Landschaft von Seen und Bergen und ja, unfassbar. Und nun erinnere dich, wie du mit dieser Person spazieren gegangen bist. Ihr seid nebeneinander gelaufen. Der andere war nicht 100 Meter weit vorne und der andere irgendwie ein bisschen weiter zurück. Ihr habt geredet und zugehört. Und selbst wenn mal eine Pause beim Schweigen war, wart ihr euch bewusst, der andere ist immer noch neben mir. Ja? Vielleicht ein paar Dates später hat man Händchen gehalten, ja? Und man wusste, er ist da. Auch wenn gerade nicht geredet wird, aber die Person ist da. Ich sehe sie. Ich weiß, sie läuft neben mir. Ihr habt über dieselben Themen geredet. Ihr habt dieselbe Sprache geredet. Wenn du mit jemandem wandelst, bedeutet es, dass ihr nebenher zusammenlauft. Ihr habt eine persönliche Beziehung miteinander. Der andere ist dir nicht fremd und du bist ihm nicht fremd, sondern es ist eine freundschaftliche Beziehung. Du gehst nicht mit einem wildfremden Mann spazieren. Nun, und genau das tut Henoch. Henoch lebte, als würde Gott jeden Moment seines Lebens neben ihm einhergehen. Könnt ihr auch sagen, er spazierte, er wandelte mit Gott. Er redete mit Gott und Gott redete mit ihm. Und ob er aufgestanden ist, ob er auf dem Feld der Arbeit nachgegangen ist, ob er seine Kinder erzogen hat oder ob er gepredigt hat, Judas 1,14 sagt, er hat sogar geweissagt, er wandelte mit Gott. Nun, mit Gott zu wandeln ist das, man könnte sagen, das Herzstück von einem Gläubigen, der eine lebendige Hoffnung hat. Wenn du keine lebendige Hoffnung hast, wenn du nicht gläubig bist, dann wandelst du nicht mit Gott. Nun, es ist unfassbar spannend, wo diese Worte überall noch vorkommen. Ihr könnt einmal zurückschlagen ins dritte Kapitel, Vers 8. Dort wird über Gott gesagt, dass er im Garten Eden wandelte, als der Tag kühl war. Und ihr erinnert euch sicherlich noch, was wir dort festgestellt hatten. Nun, das, was Adam im Garten Eden gemacht hat mit der physischen Präsenz Gottes. Adam ging mit Gott spazieren am Abend. Sie gingen spazieren im Garten Eden herum und sie haben geredet. Sie wandelten zusammen. Genau das tut Henoch mit Gott, obwohl Henoch nicht mehr im Paradies ist. Obwohl Henoch nicht die physische Gegenwart Gottes sieht und erlebt, so wie Adam es getan hat. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, wie um alles in der Welt kann jemand mit Gott wandeln oder spazieren gehen, wenn Gott A, unsichtbar ist und wenn B, wir gar nicht mehr im Paradies sind, wo die Gegenwart Gottes ist. Nun, die Antwort, die finden wir in Hebräer 11. Und ihr dürft gerne Hebräer 11 aufschlagen und in den Versen 5 und 6 stellen wir fest, was der Schreiber dort sagt. Und er bezieht sich hier auf Henoch. Nun, wohlgemerkt, Henoch wird nirgends sonst in der Bibel erwähnt, im Alten Testament, außer im Geschlechtsregister. Und wir sehen, der Schreiber des Hebräerbriefes, er liest sogar das Geschlechtsregister. Alle Aussagen, zu denen er kommt, macht er aus 1. Mose 5. Also es lohnt sich tatsächlich, dieses Kapitel zu lesen. Hebräer 11, Vers 5, da sagt der Schreiber, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Nun, der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, mit Gott zu wandeln bedeutet Gott wohlzugefallen. Und nun geht der Schreiber des Hebräerbriefes direkt zu Vers 6 über und macht am Beispiel von Henoch deutlich, und er macht eine allgemeine Aussage über den Glauben. Vers 6. Also von Henoch kommend sagt er, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Wie kannst du mit Gott wandeln, obwohl du ihn nicht siehst und obwohl du nicht im Garten Eden bist, wo er physisch gewandelt ist? Nun, die Bibel nennt das ganz einfach Glauben. Der Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und ein Gläubiger mit einer lebendigen Hoffnung, er wandelt mit Gott. Nun, Henoch ist eine faszinierende Person. Alles, was wir wissen, steht in diesem Kapitel. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, er kommt aufgrund von 1. Mose 5 zu diesen Versen, zu seiner Schlussfolgerung. Und er macht deutlich, dass der Glaube bei allen Gläubigen im Alten Testament und im Neuen Testament gleich ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen Glauben. Der Glaube Henochs ist derselbe wie der Glaube eines Neutestamentlichen. Nun allerdings schauten die alttestamentlichen Gläubigen nach vorne auf das Kreuz und sie erwarteten den Messias. Er war die lebendige Hoffnung. Nun, wir müssten auf der anderen Seite stehen. Wir blicken zurück auf das Kreuz und wir sagen, er ist der Messias. Er ist unsere lebendige Hoffnung. Aber wir sagen auch, wir sind immer noch nicht am Ziel. Er kommt wieder. Wir warten auch noch. Und deswegen sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, wir müssen mit Ausharren wandeln. Nun, dein Leben ist viel kürzer im Vergleich zu 900 Jahren. Stell dir vor, du müsstest 969 Jahre leben, bis du die Verheißung erbst. Was für ein Segen, wir ernten sie früher. Nun, gehen wir zurück zu 1. Mose 5. Und Mose will hier etwas deutlich machen. Er will einen Kontrast aufzeigen mit Henoch. Ihr erinnert euch, Erik hatte das letzte Mal über 1. Mose 4 gepredigt. Und zwar, es ist auffallend, dass mit der Linie Kains die Gottlosigkeit immer weiter zunimmt. Ja, keine Jahreszahlen, gewaltiger Unterschied, sie sterben alle in der Sintflut. Und dann hebt Mose einen Mann besonders hervor aus der Linie Kains, und zwar Lamech. Das war der, der die zwei Frauen hatte, ja, nicht Plan Gottes. Das war der, der so gewalttätig und grausam war, dass er einen jungen Mann umbrachte, weil der ihm eine Wunde zugefügt hat. Dieser Lamech, das war der, der so arrogant war, dass er sagt, Gott muss ihn 77-fach rächen. Eine furchtbare Gottlosigkeit und Gewalttätigkeit. Und dieser Mann, er ist der siebte von über die Linie Kains. Und nun will Mose hier mit Henoch etwas anderes zeigen. Und zwar, Henoch ist ebenfalls der siebte von Adam in dieser Linie. Aber was für ein Kontrast, was für ein Unterschied. Der eine, der ist gewalttätig, gottlos und maßlos arrogant. Und dieser hier, über die Linie, wo schlussendlich der Messias kommt, er wandelt mit Gott, er wird sogar entrückt. Nun, was wird über Henoch gesagt? 5. Mose 4, 1. Mose 5, 24 sagt einfach, er war nicht mehr. Also, er ist verschwunden. Gott hatte ihn hinweggenommen. Es heißt von ihm nicht, wie bei allen anderen, und er starb. Er war nicht mehr da. Er war einfach weggenommen. Von Henoch gibt es keinen Grabstein. Von Henoch gibt es keine Leiche. Von Henoch gab es nie ein Begräbnis. Seine Angehörigen, er war einfach verschwunden, nicht mehr da. Hebräer 11 sagt, er ist entrückt worden, er hat den Tod nicht gesehen. Nun, hier finden wir den ersten lebenden Beweis, dass dieses irdische Leben nicht alles ist. Prediger 12,5 formuliert es sehr zutreffend, der Mensch geht in sein ewiges Haus. Das heißt, unsere Zeit hier auf Erden, deine und meine Zeit, ist nur eine Reise für unser ewiges Haus. Nun, schaut noch mal in die Karte, hier diese Übersicht. Und ihr werdet feststellen, Henoch, er lebte zur Zeit Adams. Nun, Henoch und Adam, die kannten sich sicherlich. Ich denke, alle Gläubigen der damaligen Zeit waren so wie hier. Auch wenn es Milliarden von Menschen gibt, die Gläubigen, die treffen sich und die kennen sich. Adam wartet auf den Messias. Nun, vermutlich hat Adam in jeder Generation gewartet, dass endlich der Messias kommt. Und nun ist dieser Henoch da. Er ist außerhalb vom Garten Eden und er wandelt mit dem Herrn außerhalb. Und Adam, der noch am Leben ist, der ist noch nicht gestorben, er muss feststellen, Henoch, er ist verschwunden. Er ist weg. Henoch ist schon da, wo ich, Adam, noch hingehe. Und ich muss erst sterben. Henoch ist die erste Person, von der wir wissen, dass sie entrückt wurde und den Tod nicht gesehen hat. Die zweite und einzige Person, auf die es noch zutrifft, ist Elia. Nun, Im Neuen Testament wird das Wort Entrückung im 1. Thessalonicher verwendet und es beschreibt etwas gewaltsam wegnehmen. Und manchmal wird es für einen Dieb gebraucht, der etwas wegnimmt, was nicht ihm gehört, und dann übersetzt man es mit stehlen. Aber wenn Gott etwas wegnimmt, dann stiehlt er es nicht, weil Henoch hat ihm gehört. Nun ist es nicht tröstlich zu wissen, dass Gott nur das nimmt, was ihm gehört. Das heißt, wenn du Gott gehörst, dann nimmt er dich weg. Wenn du Gott nicht gehörst, nimmt er dich nicht weg. Henoch ist der lebende Beweis für das, was Jesus in Johannes 5 sagt, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 3, Vers 16, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern hat ewiges Leben. Johannes 6, 47, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 11, 25, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Nun, hört gut zu, nicht jeder Gläubige wird wie Henoch entrückt. Das würden wir uns alle wünschen. Aber es gab, soweit wir es wissen, nur zwei Ausnahmen. Henoch war der Erste und Elia war der Zweite. Aber weißt du was? Eines Tages wird sich die Entrückung wiederholen. Das, was bei Henoch geschah, wird wieder geschehen. Und zwar bevor Gott seine Zornesschalen über diese Welt ausschütten wird, wird er nicht nur eine Person entrücken, sondern er wird die ganze Gemeinde entrücken. 1. Thessalonicher 4, 13 spricht davon. Gott wird sie einfach wegnehmen, weil sie ihm gehören. Er nimmt sie. Die Toten in Christus werden in einen verherrlichten Leib kommen. Nun, dasselbe sagt Paulus in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 52. Und Paulus sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und er meint damit immer etwas, das noch nicht so sichtbar war bis dahin. Und dann sagt er, wir werden nicht alle entschlafen. Also, wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, wenn die Posaune erschallt, und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Das heißt, sie bekommen ihren Auferstehungsleib. Und wir werden verwandelt werden, überkleidet. Erwartest du diese Entrückung? Ach, wie sehr. Wenn du mit dem Herrn wandelst, dann sehnst du dich danach. Dann freust du dich auf diese Zeit. Du erwartest diese Zeit. Du sagst das, was Johannes, womit Johannes Offenbarung 22 endet. Herr, komme bald. Aber es kann sein, dass du in deinem Inneren denkst, Herr, komm bitte noch nicht. Noch lange nicht. Ich muss etwas klären. Ich muss vielleicht selbst noch besser werden, bevor ich zu dir gehören kann, damit du dann kommst. Und das bedeutet, dass du nicht mit dem Herrn wandelst. Das bedeutet, dass du nicht gerettet bist. Und ich möchte dir etwas sagen. Du kannst nicht besser werden, sondern du musst so zum Herrn kommen, wie du bist, in deiner Sünde. Weil nur er kann dich verändern. Du kannst dich nicht verändern. Er gibt dir neues Leben. Du kannst dir selbst nicht Leben geben. Bekenne ihm deine Schuld. Kapituliere. Es muss nichts Großartiges geschehen. Du kannst es auf dem Stuhl tun, wo du gerade sitzt. Das erste Mal zum Herrn wirklich schreien, dass er dich rettet, dass er dir vergibt. Ich will dir mit dem Tod keine Angst machen, aber dieses Kapitel macht dir Angst. Es ist sehr direkt, weil jeder stirbt. Es gibt für jeden Menschen einen Grabstein. Es ist wie ein Friedhof, der dich erinnert, jeder Mensch, der über diese Erde geht, wird eines Tages sterben. Nun, du weißt nicht, wann es geschieht. Du weißt nicht, ob der Herr vorher seine Gemeinde entrücken wird. Aber heute, wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Kapituliere vor dem Herrn. Er liebt es, gnädig zu sein. Er liebt es, zu vergeben. Wir haben gesehen, ein Gläubiger mit einer lebendigen Hoffnung, er lebt für Gott und er genießt Gottes Segen. Ein Gläubiger mit einer lebendigen Hoffnung, er wandelt mit Gott. Und nun wollen wir uns ansehen, ein Gläubiger mit einer lebendigen Hoffnung, er erwartet die Befreiung vom Fluch. Lass uns die letzten Verse durchgehen in diesem Kapitel ab Vers 25. Dort heißt es, und Methuselah lebte 187 Jahre, da zeugte er den Lamech. Und Methuselah lebte, nachdem er den Lamech gezeugt hatte, noch 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Methuselahs betrug 969 Jahre. Und auch er starb. Soweit wir wissen, ist Methuselah der älteste Mann, der wahrscheinlich auf diesem Planeten gelebt hat mit 969 Jahren. Er starb im Jahr der Sintflut. Ich denke, dass er gläubig ist. Es spricht sehr viel dafür, dass die direkte Linie des Messias, dass tatsächlich jeder gläubig war. Ich denke nicht, dass Noah, wenn wir das nächste Mal zu Kapitel 6 kommen, ich denke nicht, dass Noah der einzig Gläubige weit und breit war, den es seither noch gab. Nein, nein, wir wissen, dass Noahs Vater Lamech ebenfalls gläubig war. Das sehen wir gleich in den nächsten Versen. Aber auf der Arche gab es nur begrenzt Platz. Und ich denke, wir sehen, dass Gott tatsächlich die Gläubigen alle sterben lässt. Ich denke, dass Gott die Gläubigen vor der Sintflut alle eines natürlichen Todes sterben ließ. Lamech, der Vater von Noah, ist 4 Jahre vor der Sintflut gestorben. Ich denke nicht, dass Gläubige, spricht alles dagegen, dass Gläubige von dem Gericht der Sintflut weggerafft wurden. Nun, Vers 28. Nun kommen wir zum Vater von Noah. Und Lamech lebte 182 Jahre, da zeugte er einen Sohn und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrühren, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er den Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Lamechs betrug 777 Jahre. Und er starb. Auch er starb. Und nun der allerletzte Vers. Und Noah war 500 Jahre alt, da zeugte Noah den Sem, den Ham und den Japhet. Nun, es wird hier nicht erwähnt, aber später im 9. Kapitel wird genau dasselbe über Noah gesagt und Noah starb. Dieselbe Redensweise. Auch Noah wird eines Tages sterben. Nur eine kurze Klammer. Sem, Ham und Japhet waren sehr wahrscheinlich nicht unbedingt Drillinge, sondern es ist wahrscheinlich eher anzunehmen, dass Noah 500 Jahre alt war als der erste von ihnen geboren wurde, wahrscheinlich Sem. Mose, er stellt uns hier nun die dritte Person vor, die von dieser Monotonie, von diesem trostlosen, nichtigen Leben unter der Sonne abweicht, und das ist Lamech. Ja, dieser Refrain wird unterbrochen, er ist auf einmal anders. Lamech, er leidet unter der Plagerei der Sünde. Er war ebenfalls ein Mann des Glaubens. Er wartet auf den Messias. Er hat eine lebendige Hoffnung. Und er wartet, dass der verheißene Schlangenzertreter Befreiung von dem Fluch bringt. Nun, ihr könnt gerne noch einmal eure Übersicht hier zücken. Und ihr werdet feststellen, in dem Jahr, als Noah geboren wurde, nun, vielleicht hat Lamech gedacht, wie sollen wir Noah nennen? Einige Zeit vorher ist Adam gestorben, Seth ist gestorben, Henoch ist entrückt. Das heißt, da geschehen Dinge, Turbulenzen auf einmal. Und Lamech, er erwartet tatsächlich, dass sein Sohn Noah der verheißene Retter sein wird. Und dass dieser Sohn die Befreiung vom Fluch der Sünde bringen wird. Und deswegen nennt er ihn Tröster oder Ruhegeber. Deswegen nennt er ihn Noah. Ja. Nun, ihr seht hier die Lebensspanne, wie lange die alle gelebt haben, der Patriarchen. Und es zeigt uns zwei Dinge. Wir befinden uns gerade mit der Geburt von Noah im Jahr 1056 nach der Schöpfung. Ja, man kann die Jahre wunderbar alle zusammenzählen. Und was überraschend ist, ist die Erwartung des Messias ist immer noch frisch. Noah wartet, wie Adam wartet. Die Männer, die kannten einander. Es waren nur 10 Generationen. Lamech, er kannte sehr wahrscheinlich Adam. Ich denke, sie haben zusammen geredet. Vielleicht haben sie sogar sonntags Gottesdienst gefeiert oder beziehungsweise sie haben Sabbat. Nun, Gott hatte zu jeder Zeit in der Menschheitsgeschichte einen Überrest, der an ihn glaubte. Das war vor der Sintflut so, das war in der Zeit der Richter so, das war in der babylonischen Gefangenschaft so, das ist heute so, auch wenn heute viele sich irgendwie so christlich nennen, ist doch verschwindend gering die Zahl, die wirklich gerettet und wiedergeboren sind. Und das wird auch in der Trübsal so sein. Gott hat immer einen Überrest. Aber was uns dieses Schaubild noch zeigt, ist nicht nur, dass nach 1000 Jahren die Erwartung brandfrisch ist. Das Tragische ist, dass so viele nicht glauben. Nun, man weiß nicht genau, wie groß die Bevölkerung vor der Sintflut war. Es gibt ein paar Parameter aus diesem Text, die man nutzen kann und in der Rechenmaschine eingeben kann. Und aufgrund dessen, dass man oft erst über 100 Jahre ein Kind kriegt und 900 Jahre lebt und kann man alles finden. Ja, ich habe in den Rechnungen habe ich eine Menschheitsgeschichte von 5,5 Millionen bis 4 Milliarden. Ja, liest man alles gefunden. Wie groß die Bevölkerung zur Zeit der Sintflut war, wissen wir nicht. Ja, sehr wahrscheinlich hat Gewalt und Mord viel reduziert. Aber ob es nun 5,5 Millionen waren, was wahrscheinlich das Minimum ist, stellt euch vor, wie wenige wirklich geglaubt haben. Vers 30 sagt uns, dass Lamech noch andere Söhne und Töchter hatte. Das waren die Geschwister von Noah. Nun, wir wissen nicht, ob einige gläubig geworden sind und wahrscheinlich dann eines natürlichen Todes gestorben sind vor der Sintflut. Aber es kann auch gut sein, sie waren ungläubig. Man könnte sagen, die Geschwister von Noah, die sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und sie weigern sich zu glauben. Noahs eigene Brüder und Schwestern, sie sind nicht auf der Arche und vermutlich in der Sintflut dahingerafft. Die Schwiegereltern seiner Söhne, alle ungläubig, alle tot. Und was war da alles? Da war Adam, ein Augenzeuge aus dem Garten Eden und die Menschen glauben nicht. Gott hat sogar geredet und gewarnt. Judas 14 sagt, dass Henoch weissagte. Also offensichtlich gab es Prophetie, ob es geschriebenes Wort Gottes gab, wissen wir nicht. Auf jeden Fall gab es mündliches Wort Gottes. Die Menschen glauben nicht. Ist das nicht traurig? Und das zeigt die Macht der Sünde. Du kannst neben dem Garten Eden wohnen, die nächste an derselben Straße einfach nur die nächste Nummer haben und du glaubst nicht an Gott. Das zeigt, wie gravierend Sünde ist, wie stark sie dich gefangen hält. Und aus dieser Macht der Sünde kann nur Christus retten und eine lebendige Hoffnung geben. Ein Gläubiger mit einer lebendigen Hoffnung erwartet die Befreiung vom Fluch. Nun schaut euch den Glauben von Lamech an. Er lebte in dieser gottlosen, grausamen, gewalttätigen Zeit, wo 1. Mose 6, Vers 5 sagt, die Bosheit des Menschen war so groß, dass Gott sie dahinraffen will. Aber was störte Lamech? Was stört dich in der jetzigen Zeit? Sind wir nicht manchmal dazu geneigt zu sagen, oh, die ganze Ungerechtigkeit, all diese Dinge. Nein. Schaut, was Lamech störte. Der Fluch der Sünde störte ihn. Er seufzte nicht über die Gesellschaft, sondern er seufzte über den Fluch der Sünde. Auch du und ich, wir dürfen seufzen über Sünde und über alles, was Sünde mit sich gebracht hat. Aber nicht verzweifeln, denn wir haben eine lebendige Hoffnung. Und wir haben Freude und Zuversicht. Nun, das Tragische ist, Lamechs Erwartung geht nicht in Erfüllung, so wie er sich das vorstellt. Noah war nicht der Messias. Ja, aber Gott gebraucht Noah, um eine temporäre Befreiung von dieser Gottlosigkeit zu bringen. Mit dem ersten Kommen Christi, an das wir uns gleich erinnern beim Abendmahl, haben wir nur die Anzahlung der Errettung. Wir warten genauso wie Lamech auf die Befreiung vom Fluch. Die lebendige Hoffnung eines Gläubigen lautet zu jeder Zeit, Herr, komme bald. Das ist das, was Lamech gesagt hat. Herr, komme bald. Hoffentlich bist du der Messias. Ein Gläubiger mit einer lebendigen Hoffnung erwartet die Befreiung vom Fluch. Ich möchte mit Offenbarung 22, Vers 3 schließen, wo es heißt, und dann erst wird es keinen Fluch mehr geben und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Inmitten von dieser trostlosen, monotonen Zeit unter der Sonne, inmitten dieses Friedhofs, gibt es eine lebendige Hoffnung. Und zwar, wir leben für Gott, wir genießen seinen Segen, wir wandeln mit Gott und wir erwarten die Befreiung des Fluches. Lass uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Kapitel. Und auch wenn es sehr viel Chronologie und Namen und Zahlen enthält, so stellen wir fest, dass inmitten dieses Friedhofs von all den Männern, die gestorben sind, wo überall Grabsteine herumliegen, die darauf hinweisen, dass der Mensch stirbt, sehen wir Hoffnung. Und zwar die ganze Hoffnung weist auf dich hin wie eine Kompassnadel. Herr, du bist derjenige, der von dem Fluch der Sünde rettet, der eine lebendige Hoffnung gibt. Und darum wollen wir dich anbeten. Herr, und wir wollen einstimmen in den Refrain der Glaubenshelden, wie wir es gesehen haben bei Adam, bei Seth, bei Henoch und bei Lamech. Wir wollen sagen, Herr, mit ihnen komme bald, Herr Jesus. Amen.